Ja, ich möchte euch auch herzlich grüßen. Nach einer langen Zeit, hat der Heinz schon erwähnt, sind wir wieder hier, wenn auch manche noch fehlen, die vielleicht noch ihren letzten Urlaubstag oder so genießen. Und ja, es ist schön, wieder hier zu sein. Und soweit ich weiß, sind auch nichts Schlimmes passiert oder sowas, das hoffe ich zumindest. Heute ist also der erste Gottesdienst nach dreimal Pause. Und der Heinz hat es schon erwähnt, es gibt Highlights. Und das nächste Highlight ist schon kommenden Sonntag. Und jetzt ist die Frage, wenn ein Highlight in einer Woche erst ist, was machen wir denn hier eigentlich? Wir sind in so einem Zwischending. Es ist nicht mehr kein Gottesdienst. Aber das ist jetzt maximal so eine Aufwärmübung, so ein Zwischending, nicht das große Ding, das kommendes Wochenende, also beim Schulanfangsgottesdienst beginnt. Und so habe ich gestern nochmal in den Kalender geguckt, was das Kirchenjahr so hergibt, und da steht drin, der 15. Sonntag nach Trinitatis. Das heißt, es gab schon 14 Sonntage nach Trinitatis. Scheint jetzt auch kein Highlight im Kirchenjahr zu sein. Was soll man an so einem Sonntag denn sagen? Es gibt schon eine Sache, die der heutige Sonntag so beinahe symbolisch zeichenhaft hergibt. Ich möchte jetzt ganz große Worte wählen. Er gleicht eigentlich unserem Leben hier auf der Erde. Wir leben hier. Es ist mehr, viel, viel mehr als nicht zu leben, ja, als keine Existenz zu haben. Viel mehr als eine Pause. Aber das große Fest, das kommt erst noch. Und zwar nach unserem Leben hier auf der Erde. Ist das nicht schön? Jetzt seht ihr alle sicher den Sinn, heute hergekommen zu sein. Die Geschichte, die ich heute mit euch anschauen will, zeigt, und wir haben vieles gesungen übrigens, danke an das Musikteam, was ich heute auch nochmal in der Predigt erwähnen möchte. Jesus selber erzählt diese Geschichte. Er ist der Lehrer somit, wie wir es im ersten Lied gesungen haben. Sie zeigt, dass man dieses große Fest nicht vorverlegen sollte. Und noch einiges andere mehr. Und ich habe jetzt schon die Befürchtung, dass ich vieles gar nicht erwähne, weil die Geschichte unheimlich viel hergibt. Aber da dürft ihr selber gern noch zu Hause weiter drüber nachdenken. Wir brauchen heute sozusagen drei Brillen oder anders gesagt drei Perspektiven. Und ich habe erstmals aus Sicherheitsgründen meine Brille mitgebracht und alle Eitelkeit abgelegt, um notfalls kleine Buchstaben lesen zu können. Die Geschichte, das Gleichnis oder die Parabel, sagt man auch in der Literatur, bedarf sicherlich mindestens dieser drei Perspektiven, um sie zu verstehen. Wir brauchen eine sozialkritische Brille, die ruhig atheistisch sein kann, also nicht an Gott, also Gott sozusagen nicht durchlässt. Diese Brille analysiert die Gesellschaft, in der wir leben, mit kritischem Blick, eben sozialkritisch. Und wenn ihr genauso fromm seid wie ihr, wir sollten diese Brille trotzdem eine Weile anziehen und sie aushalten, weil ich glaube, sie hat ihre Berechtigung. Die zweite Brille, also drei Brillen habe ich jetzt nicht. Ich habe noch eine Sonnenbrille oder so, aber ich müsste jetzt einfach diese Brille immer als Symbol für alle drei sehen. Die zweite Brille ist die jüdische Brille. Die jüdische Brille wird uns verständlich machen, hoffentlich, was die Zuhörer Jesu damals verstanden haben. Und ich bin da. Hab da keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Und die dritte Brille, das ist die christliche Brille eines Nachfolgers Jesu. somit die maßgebliche Brille für alle, die Jesus als ihren Herrn sehen. Und für diejenigen ist das natürlich auch die wichtigste Brille. Aber alle drei haben ihre Berechtigung. Jesus erzählt folgendes Gleichnis. Und mit Gleichnis meine ich eine kurze Geschichte, die lehrhaft ist, die man aber entschlüsseln muss, die Symbole enthält, die man dann auf das echte Leben im besten Fall übertragen kann. Und er erzählt sie seinen jüdischen Zuhörern im damaligen Israel, auch wenn sie unter römischer Besatzung standen. Und jetzt habe ich leider vergessen, jemanden zu bestimmen, der die Geschichte liest. Gibt es einen Freiwilligen? Ich gebe eine kleine Arbeitserleichterung, ich sage die Bibelstelle. Gut, kenne ich die Situation, sehr gut. Marianne, du bist Freiwillige. Schlag mal auf mit den anderen Lukas 16, die Verse 19 bis 31. Könnt ihr das gelbe Mikrofon bitte für Marianne anmachen? Ich habe hier ein bisschen eine andere Übersetzung als, also das ist die Luther 2017 und in der Bank ist die Luther 1984. Ein paar Worte weichen ab, aber das müssen wir jetzt einfach aushalten. Ich werde jetzt hier mitblättern, während Marianne richtig und verständlich, langsam und deutlich liest.
Ich probiere den Teil mit langsam. Vom reichen Mann und armen Lazarus. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür. Der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde.
Vielen Dank, Marianne. Hast du sehr gut gemacht. Ich habe diese Geschichte, dieses Gleichnis gewählt für heute, weil sie mich jetzt in den vergangenen Ferien nicht kalt gelassen hat. Und es ist schon möglich, dass es so gleichgültige Menschen gibt, die diese Geschichte einfach nicht berührt, aber sie sind sicher eher selten. Von Beklemmung über Zustimmung oder Ablehnung bis zur Genugtuung löst sie sicher viele verschiedene Gefühle aus, mal mehr, mal weniger, je nach Mensch und Biografie. Schließlich knallt es in der Geschichte ganz ordentlich. Es wird Tacheles geredet, nichts um den heißen Brei. Das bedeutet auch, dass in dieser Geschichte viel Wahrheit steckt. Ich vertraue darauf, weil ich an Jesus glaube, dass er die Wahrheit sagt. Aber ich glaube, dass selbst wenn man an Gott gar nicht glaubt und wir sind gleich bei der atheistischen Brille, beinhaltet diese Geschichte viel Wahrheit. Probieren wir es mal aus und setzen eben unsere sozialkritische Brille auf. Haha, ich brauche sie gar nicht. Mit der man Gott mal ganz ausklammern kann, um einfach, sagen wir mal, den Blick, ja, wie soll ich sagen, um die Abgrenzung dieser Sicht ein bisschen deutlicher zu machen. Ja, also, dass wir diese Sicht zu den anderen Brillen, zur jüdischen und zur christlichen Brille abgrenzen. Und wenn man jetzt also als Nichtgläubiger, als Atheist diese Stelle liest, dann sagt man, okay, ja, ja, das mit Abrahams Schoß und im Himmel und Hölle und Flammen, ja, das habe ich irgendwann in der Kindheit gehört. Da lacht man vielleicht kurz drüber und geht dann vielleicht auf eine andere Aussage stärker ein. Man erkennt nämlich dann sofort, dass trotz aller Geschichten, die vielleicht für den Atheisten märchenhaft klingen, dass hier trotzdem ein berechtigtes Anliegen aufgetischt wird. Und man erkennt vielleicht, dass der Reiche und Lazarus auch Symbole sind für die Ungerechtigkeit der Welt. Steht der Reiche für das Opfer, was ja heute auch ein Schimpfwort ist, für die Opfer dieser Welt, die unter Ungerechtigkeit leiden, steht der Lazarus. In Klammern gesagt, auch an anderer Stelle gibt es vor allem im Lukas-Evangelium strenge Urteile gegen Reiche. Wenn man denkt an den reichen Kornbauern, die ist eigentlich sehr, sehr ähnlich, die steht ein paar Seiten weiter vorne. Und das mag dem einen oder anderen Atheisten eigentlich sehr sympathisch sein, besonders vielleicht, wenn man etwas links angehaucht ist und Karl Marx sehr gern hat, der das schon im 19. Jahrhundert so verkündet hat und aufgeschrieben hat, was er in England gesehen hat während der Industrialisierung. Er hat erkannt, dass die Geschichte der Menschheit eine Geschichte der Unterdrückung ist. Es gibt Unterdrücker, das ist der Reiche, und es gibt Unterdrückte, symbolisiert durch Lazarus. Und so möchte ich jetzt nicht seine Geschichte, das sein Buch nacherzählen, aber vielleicht ganz kurz, was für Anhaltspunkte haben wir in der Geschichte der Menschheit, zum Beispiel die Römer, die haben Sklaven gehalten, also es war eine Sklavenhaltergesellschaft, sie als Herren, die ihre Sklaven hatten. Oder dann, wenn wir weitergehen, im Mittelalter gab es die Adligen, die mit großem Landbesitz, und die haben leibeigene Bauern, also auch so etwas Ähnliches wie Sklaven, für sich arbeiten lassen. Und es ging an die 1000 Jahre lang so, ununterbrochen eine Geschichte von Unterdrückern und Unterdrückten. Und jetzt mit der neuen Zeit, wo die Adligen ein bisschen zurückgedrängt wurden und Bürger durch Geschick und Können sich eine Fabrik aufgebaut haben und die Industrialisierung vorangetrieben haben, sich selber dabei sehr bereichert haben. Wie sind diese jetzt Unterdrücker? Hat Karl Marx ganz klar gesehen, ja, sie zahlen Hungerlöhne für die Arbeiter, die in den Fabriken schuften, und unterdrücken die auch durch sehr harte Strafen, und selber leben sie in Saus und Braus, so ähnlich wie das in Vers 19 steht, dass sie sich in Purpur und königsgleich also gekleidet haben und sich alles leisten konnten, was sie begehrt haben. Jetzt, wenn man bis dem Marx weiterdenkt, der Marx hat auch gleich eine Lösung für diese Ungerechtigkeit gebracht. Er hat gesagt, es muss nein, es muss nicht, sondern es wird eine Revolution kommen, in der diese Missstände ein für alle Mal beseitigt werden. Es wird über kurz oder lang werden alle Menschen gleich sein und das Paradies auf Erden errichten. Und wir brauchen keinen Gott, auf den wir da warten, der dann eh nicht kommt oder sich viel zu viel Zeit lässt. Nein, die Menschen müssen selber oder sie werden auch selber das in die Hand nehmen und ja, im Diesseits eine gerechte Gesellschaft erschaffen. Heute weiß natürlich jeder, es hat nicht geklappt, bis jetzt nicht. Der Mensch taugt einfach nicht dazu. Versuche der Revolution gab es einige, aber leider ist dann so, dass der Mensch, der eigentlich dieses Unrecht beseitigen will, selber zum Unterdrücker wird. Das sieht man zum Beispiel in Russland nach der russischen Revolution, wo die Machthaber einfach selber sich zu Unterdrückern des Volkes wurden, und zwar zu schlimmen Unterdrückern, wenn man jetzt zum Beispiel an Stalin denkt. Aber das Anliegen, diese Ungerechtigkeit zu beseitigen, ist auf jeden Fall berechtigt. Man kann es sogar, wenn man als Mensch im 21. Jahrhundert lebt und denkt, es auf Nationen heben, vom einzelnen Menschen zur ganzen Erde heben und sagen, es gibt reiche Länder und es gibt den sogenannten globalen Süden und die reichen Länder, der Norden, beutet den Süden aus. Ja. Ganz aktuell. Aber an dieser Stelle möchte ich schon diese Brille, die sozialkritische Brille, absetzen. Es ist ein großes Thema. Und wie können wir ausgleichende Gerechtigkeit, wie sie hier in dem Gleichnis dargestellt wird, auf der Erde schaffen? Ist vielleicht so die große Frage, die durch diese Brille aufleuchtet. Ich möchte aber hier das nur so angerissen wissen. Setzen wir jetzt mal die jüdische Brille auf, also die des Zuhörers Jesu in der Zeit, als er hier auf der Erde gelebt hat. Und der Jude mit seiner Brille sieht, hier geht es um zwei Juden. Beide sind Abrahams Kinder, haben wir gelesen. Es geht hier um Verhalten, das nicht im Einklang mit dem Gesetz, mit der Tora ist, mit den Geboten des Gottes Israels. Und wenn etwas so ist, dann weiß jeder mit der jüdischen Brille sofort, falsches Verhalten wird Gericht zur Folge haben. Es gibt dafür viele Beispiele in der Bibel. Eigentlich ist das ganze Alte Testament voll davon, wie zum Beispiel die Könige Israels selber schlecht handeln und auch noch ihr Volk verführen und von Gott abtrünnig machen. Nicht nur mit Bereicherung, sondern mit vielen anderen Dingen. Also hier wird falsch gehandelt, Gericht wird die Folge sein. Und dieser Reiche hier, der zeigt sich nicht barmherzig, sondern stattdessen vergisst er seinen Mitmensch, den Lazarus, und er vergisst auch Gott, und ihm fehlen damit gute Werke, die eingefordert sind, ebenso wie den vielen anderen Beispielen in der Bibel. Vielleicht mag dem jüdischen Betrachter die Beschreibung Jesu von Himmel und Hölle ungewöhnlich oder neu gewesen sein, sozusagen das sofortige Gerichtsurteil nach dem Tod scheint hier stattzufinden. Also man stirbt, Gericht, und man hat zwei Türen sozusagen, Hölle und Himmel, dazwischen ein tiefer Graben. Das wird ihm vielleicht nicht so bewusst gewesen sein. Die Botschaft, die Jesus damit vermittelt, war ihm aber nicht ungewöhnlich. Wie ich schon sagte, der Gott Israels ist ein gerechter Richter, dessen Urteil kommen wird. Seine Gebote sind unbedingt einzuhalten. Und viele Gebote zielen darauf ab, gute Werke zu tun. Und das ist oftmals das Gegenteil von großer Party und hier schon ein Leben in Saus und Braus zu führen, wie es der Reiche tut. Denn das bedeutet, selbstgefällig, selbstsüchtig, unbarmherzig zu sein. Er missachtet ja die große Not des Lazarus, der jämmerlich dahinsiecht, der Geschwüre hat, die von Hunden abgeleckt werden, und damit sind ganz sicher nicht seine Haustiere gemeint. Ja. Gottes Gebote sind aber noch viel mehr. Das ist mir wieder deutlich geworden beim Durchlesen dieses Textes. Sie schaffen natürlich Gerechtigkeit, beziehungsweise Gott handelt nach ihnen. Er ist der Richter gemäß seiner Gebote. Aber sie zeigen auch, dass er ein guter Gott ist, auch dem Juden damals und heute. Und wer gegen diese guten Gebote verstößt, der macht die Welt eigentlich hässlicher. Ja, die Gebote sind schön und gut, und wer dagegen verstößt, macht die Welt hässlicher. Wer sie aber hält, vielleicht die berühmten 10 Gebote zuerst, der macht sie schöner. Und so kann man sagen, dass diese Gebote auch ein bisschen Gott selber widerspiegeln, sein Wesen. Die Gebote sind gut für den Menschen. Sie sind gut für das Zusammenleben der Menschen. Sie würden nie erlauben, dass ein Reicher einen Armen so behandelt. Und es gibt Beispiele dafür, dass der Reiche gegen Gottes Gebot verstoßen hat. Der Arme hat eine besondere Rolle und eine besondere Aufmerksamkeit bei Gott. Und ich habe einfach als konkretes Anschauungsmaterial 2 Stellen ausgesucht. Und zwar einmal im 2. Buch Mose 22, den Abschnitt von Vers 20 bis 26. Ich lese ihn euch mal kurz vor. Die Fremdlinge, also das spricht das Volk Gottes während der Wüstenwanderung aus, die Fremdlinge sollst du nicht bedrängen und bedrücken, denn ihr seid auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen. Ihr sollt Witwen und Waisen nicht bedrücken. Wirst du sie bedrücken und werden sie zu mir schreien, so werde ich ihr Schreien erhören. Hier klingelt schon das Gericht. Dann wird mein Zorn entbrennen, dass ich euch mit dem Schwert töte und eure Frauen zu Witwen und eure Kinder zu Waisen werden. Wenn du Geld verleihst an einen aus meinem Volk, an einen Armen neben dir, so sollst du an ihm nicht wie ein Wucherer handeln. Du sollst keinerlei Zinsen von ihm nehmen. Wenn du den Mantel deines Nächsten zum Pfande nimmst, sollst du ihn wiedergeben, ehe die Sonne untergeht. Denn sein Mantel ist seine einzige Decke für sein Leib. Wohin soll er sonst schlafen? Worin soll er sonst schlafen? Wird er aber zu mir schreien, so werde ich ihn erhören, denn ich bin gnädig. Ja, und ein strafender Gott für den, der sich nicht an Gottes Gebot hält. Zweites und letztes Beispiel, Exodus, also 2. Buch Mose 23, Verse 10 und 11. 6 Jahre sollst du dein Land besäen und seine Früchte einsammeln, aber im 7. Jahr sollst du es ruhen und liegen lassen, dass die Armen unter deinem Volk davon essen, und was übrig bleibt, mag das Wild auf dem Felde fressen. Ebenso sollst du es halten mit deinem Weinberg und deinen Ölbäumen. Es wird eine ganz deutliche Haltung Gottes hier deutlich. Er kümmert sich um diejenigen, die benachteiligt sind, die arm sind. Und die Geschichte Jesu zeigt diese Haltung ebenfalls. Geht vielleicht sogar noch ein Stück weiter. Der Lazarus bekommt eine besondere Würde, weil er einen Namen hat. Der Reiche hat gar keinen Namen. Und dadurch, dass er einen Namen hat, hat er eine Identität. Er hebt ihn aus der Bedeutungslosigkeit, die Arme normalerweise haben und Reiche nicht. Reiche kennt jeder, den Armen kennt niemand und den Kranken auch nicht. Und hier ist genau andersrum. Jesus zeigt, der Arme ist der, den ich erhebe zu Würde. Und das hat Jesus ganz sicher nicht zufällig gemacht, sondern ganz bewusst. Gottes Güte, aber auch seine Gerechtigkeit waren also einem Juden sehr bewusst, vor allem einem, der unter römischer Besatzung stand und vielleicht mitbekommen hat, was für merkwürdigen oder sogar greulichen Gottheiten die Römer verehren oder die Griechen, das war ja eigentlich das Gleiche. Diese Gottheiten, die teilweise jähzornig, ungerecht, menschlich waren und auch moralisch Verwerfliches getan haben. Einem Juden war bewusst, dass sein Gott denen überlegen ist. Ein gerechter Richter, der die Schwachen und Armen gnädig anschaut. Setzen wir zuletzt noch die dritte Brille auf, die Brille des Nachfolgers Jesu. Soziale Gerechtigkeit, Brille 1, Brille 2, die jüdische Sicht, dass eben die Missachtung göttlicher Weisungen zur Verdammnis in die Hölle führt, sind sicherlich nicht zu vergessen. Aber sie sind auf jeden Fall unvollständig, wenn wir nicht die dritte Brille anschauen. Sie bringt Licht in diese Geschichte. Wie mit den anderen Brillen sehen wir alles auch. Ja, so ein Leben eines Reichen ist zwar vielleicht ungerecht und hässlich, aber wenn wir jetzt mal genauer hinschauen auf diesen Vers 19, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Das ganz isoliert klingt doch ganz gut. Überfluss, keine Geldsorgen, nicht arbeiten müssen, alle Tage herrlich und in Freuden leben, klingt verlockend. Es ist scheinbar der Himmel auf Erden. Und man sieht das heute, viele streben nach so einem Leben, insgeheim vielleicht auch wir hier und da. Und viele würden praktisch so ein Lebenskonzept sofort unterschreiben oder so eine Aussicht. Ich denke aber, dass der Reichtum hier zeichenhaft steht für viel mehr als nur Besitz und so diese schöne Seite, die für jeden Menschen irgendwie anziehend wirkt. Es ist ein trügerischer Reichtum. Weil ich finde, dass auch ganz deutlich wird, dass dieser Reichtum für Gottes Ferne steht. Für ein Leben, das Gott ablehnt und seine Gebote, ihn sogar verachtet und verneint. Unabhängig von Gott sein will, ungläubig ist. Und man sieht das sogleich auch an den Früchten. Ja, der lässt diesen Lazarus vor seiner Haustür schmachten. Ein gottesfernes Leben wird hier symbolisiert. Und es wird höchste Zeit, dass wir mit dem Licht des Evangeliums diese Geschichte anschauen, der guten Nachricht. Wir glauben als Nachfolger des Erzählers dieser Geschichte, also als Nachfolger Jesu, dass alle Menschen in den Schuhen von so einem Reichen stecken, wenn sie nicht an Jesus glauben. Ja, ich glaube auch, dass die Hölle wartet, weil wesensmäßig jeder Mensch natürlicherweise nicht genug ist. Jeder Mensch hat das Böse in sich. In Römer 3, Vers 23 sagt die Bibel, oder Paulus in dem Brief an die Römer, Sie, die Menschen, sie sind allesamt Sünder und der Mangel des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Also übersetzt nochmal in die heutige Sprache, die Menschen sind nicht genug, sie sind fehlerhaft, sie sind eigentlich wie der Reiche, sie bedürfen der Erlösung. Und wer jetzt sich kurz überlegt, ja, und was spielt jetzt, der Lazarus war doch auch ein Mensch, der kommt in den Himmel, aber Jesus spielt da gar keine Rolle. Ja, man soll, denke ich, dieses Gleichnis auch irgendwo in seinen Grenzen lassen, wie jedes Gleichnis. Aber ich würde mal sagen, dass der Lazarus, wenn er jetzt seine Krankheit verlieren würde, wenn er gesund werden würde und ihm ganz viel Geld gegeben würde, vielleicht auch nicht mehr lang so ein Gerechter wäre. Ich weiß nicht, ob ich euch schon mal die Geschichte erzählt habe. Ich war mal 5 Tage lang in Ägypten. Habe ich schon erzählt? Egal. Ich komme langsam in das Alter, wo man Dinge auch doppelt erzählt und ihr müsst es einfach ertragen. Ich tue das mit dem Selbstbewusstsein, weil ich gestern von 2 Damen, die im Rollator gleichzeitig in den Supermarkt wollten, da hat die eine mich gesehen und hat gesagt, komm, mach mal dem jungen Mann da Platz. Also, ich kann auch mal eine Geschichte 2-mal erzählen. Ich war also mal 5 Tage einen Freund besuchen, der dort ein Praktikum gemacht hat, und zwar in Kairo, also nicht so irgendwie Rotes Meer und Schnorcheln und 5-Sterne-Hotel, sondern ich habe die Ägypter gesehen. Und das war meine erste Erfahrung mit einem Land, das nicht so ist wie Europa, wo man sagen kann, also früher hat man Dritte Welt und Zweite Welt gesagt. Ägypten fordert man vielleicht nach damaligem Sprachgebrauch in die Zweite Welt. Also wenig Bildung, viel Armut. Und also Europäer, die dort arbeiten, in irgendwelchen Firmen, dort praktisch abgeordnet sind, die sind ja, da auch, wenn sie hinkommen, hat mein Freund da auch erzählt, sehen sie das sofort und haben Mitleid mit den armen Ägyptern und sind sehr barmherzig und so. Und mein Freund hat erzählt, dass jeder so anfängt und denkt, oh, hier ist aber ungerecht in Ägypten, hier sind ja alle so Laien und die freuen sich sogar, wenn man ihnen Brot schenkt, so Straßenkinder und so. Und dann gibt es dann in der Firma so Gewohnheiten, die stoßen einem ganz übel auf, weil da kommt dann ein Einheimischer ins Büro und fragt, ob man Kaffee will. Und der ist eigentlich kaum was anderes in seiner Stellung wie so als so ein Sklave. Dem kann man sagen, was man will, und der springt dann und kommt. Und das stößt viele Europäer, die dort anfangen, ab und die sofort... ja, also das entspricht nicht meinem Wertesystem. Aber siehe da, in sehr kurzer Zeit ist die Erfahrung, gewöhnen sich diese Europäer daran und werden zu kleinen Königen, die Ägypter rumkommandieren. So viel als kleine Randbemerkung zum Wesen des Menschen. Das heißt, niemand kann für sich, glaube ich, in Anspruch nehmen, da völlig auf Lazarus Seite zu sein. Ich glaube, es steckt in uns allen drin, dass wir vielleicht nicht die Gelegenheit dazu haben, aber wenn wir sie hätten, würden wir vielleicht gar nicht so toll aussehen in unserem Verhalten. So, damit sind alle Menschen in einem Topf, und zwar im Topf des Reichen, auf der falschen Schiene, nämlich auf der Schiene, die in die Hölle führt. Mit der Brille des Nachfolgers Jesu wissen wir aber, dass der Glaube an Jesus ausreicht, um dieses Schicksal abzuwenden. Jesus hat dafür bezahlt am Kreuz, für die Schuld, die jeder Mensch einfach in sich trägt. Und Umkehr und Glaube an Jesus reichen völlig aus. Es braucht keine guten Werke, um die Verdammnis abzuwenden. Das ist vielleicht jetzt der Unterschied zur jüdischen Brille. Das müssen wir uns immer in Erinnerung rufen. Auch ich Denn wir haben die Tendenz, Ursache und Folge genau andersrum zu sehen. Also gute Werke bedeutet, ich komme in den Himmel. So ist nicht. Gute Werke reichen nicht aus, wird uns nicht in den Himmel bringen, sondern dafür sorgt Jesus. Und danach kommen in der Nachfolge Jesu die guten Werke. Und ich bin dankbar dafür, dass ich angstbefreit Jesus nachfolgen kann. Und der Reiche, der wünscht sich ja, dass Lazarus aufersteht und seine Brüder warnt. Immerhin, da hat er jetzt plötzlich Mitgefühl in seiner Not, in den Flammen. Aber kein Lazarus, kein Toter ist bis dahin auferstanden, um das anderen Menschen zu verkündigen, um sie zu warnen. Wohl aber der Erzähler dieser Geschichte, Jesus selber, der Gottessohn, hat es getan. Und insofern kommt doch noch jemand als Warnung für die Brüder dieses Mannes, dieses Reichen und auch für alle Menschen. Und zwar jemand, der nicht nur warnt, wie jetzt vielleicht die Propheten, wie sie hier erwähnt werden, Mose und die Propheten, sondern der gleichzeitig mit der Lösung kommt, der die Lösung bereithält, nämlich die Vergebung unserer Sünden, der eine Brücke gebaut hat über den tiefen Graben, der eigentlich schon jetzt zwischen den Menschen und Gott besteht, so ähnlich wie es im Gleichnis auch bei Himmel und Hölle dargestellt wird. Jesus ist die Brücke, die uns zu Gott bringt und die den trennenden Graben überwindet. Und wer diese Warnung sieht, oder wer diese Gnade vielmehr sieht, der wird keine vorverlegte Party wie der Reiche haben wollen, den scheinbaren Himmel auf Erden. Diese Party kommt nämlich auch recht armselig darüber, wenn man es mit dem richtigen Fest vergleicht, das da kommt. Der das glaubt, der sieht die Schönheit und die Liebe Jesu. Und die ist noch mehr als die Gebote und Gesetze. Mehr als die Einhaltung, die uns eigentlich zu einem ordentlichen Leben führen. Deshalb sind die Gebote und Gesetze ja gar nicht schlecht. Aber Jesus hat was viel Besseres für uns. Kurz gesagt, sind die Werke dann egal oder schädlich? Nein, natürlich nicht. Sie sind nur dann schädlich, wenn wir glauben, dass sie uns gerecht machen. Das ist das dürfen wir nie glauben. Sie bringen uns nicht in den Himmel. Aber wenn wir Jesus nachfolgen und als Folge aus der Liebe zu ihm diese Werke tun, dann sind sie gut. Dann in der Position sind gute Werke gut aufgehoben. Und das ist für mich ein richtig großer Unterschied, auch wenn das Ergebnis vielleicht sehr ähnlich aussieht. Ich kann angstbefreit Jesus nachfolgen. Und die Werke, die sind einfach eine Folge. Ich möchte zuletzt einen Aspekt nicht unterschlagen. Und zwar sieht man an dem gerechten Lazarus, wir sehen es am gerechten Jesus, der Gerechte muss leiden. Es gibt einen Lohn für Lazarus, aber der Lohn wartet erst nach seinem Leben auf der Erde. Und genau das hat Jesus nicht nur erzählt, sondern auch vorgelebt. Er musste als Gerechter ebenfalls leiden. Und deshalb ist es auch keine Überraschung, wenn wir das tun müssen. Aber wir können darauf vertrauen, dass Jesus uns durchträgt, und wir dürfen darauf vertrauen, dass ein ewiges Fest auf uns wartet, das alles hier auf der Erde in Schatten stellt, wovon wir überhaupt keine Vorstellung haben. Und das ist unsere Hoffnung in dieser Zwischenzeit, in diesem Zwischending, in dem wir hier leben. Und das bleibt auch unsere Hoffnung. Und damit liegen wir, denke ich, gar nicht so sehr im Trend dieser Zeit, wo die Party eigentlich sofort losgehen muss. Aber ich möchte trotzdem darauf hinweisen oder darauf bestehen, so ist es und nicht anders. Die sofortige Party ist armselig im Vergleich zu dem, was wir durch Jesus haben. Und ich denke, so ist dieses Gleichnis in vielerlei Hinsicht lehrreich, sozialkritisch. Wir haben wirklich ein Problem hier auf der Erde, jüdisch. Gute Werke sind wichtig für ein gutes Zusammenleben, auch um Gott zu gefallen. Gottes Gebote sind gut und schön. Und drittens, die Brille des Nachfolgers Jesu, die christliche Brille. Alles stimmt soweit. Aber es ist Jesus, der uns gerecht macht, nicht unsere Werke. Und dafür kann man laut Halleluja sagen. Deshalb können wir ohne Beklemmung diese Geschichte und auch alle anderen lesen. Selbst dann, wenn auf unserem Weg manches Leid wartet. Weil wir einfach durch Jesus gerecht sind und dadurch völlig entspannt sein können. Und in dieser Entspanntheit auch seine Werke tun, aus freien Stücken, aus unserem eigenen Willen, das nicht auf das Diesseits ausgelegt ist. Ich möchte an dieser Stelle schließen und sage Amen und bitte euch noch aufzustehen zum Gebet. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du selber unser Lehrer bist, der uns die Wahrheit sagt. Und ich möchte dich bitten, dass dieses Wort in uns einsinkt, in seiner ganzen Wahrheit. Auch in der, die uns vielleicht Angst zu machen droht. Weil wir wissen, dass du die Lösung, die Erlösung bereit hast und dass wir nichts zu fürchten brauchen. Durch dich ist alle Schuld, die wir auf uns laden, gesühnt und wir dürfen froh dir nachfolgen. Ganz herzlichen Dank dafür und ich möchte dich bitten, dass das einfach immer tiefer in uns einsinkt und eine immer tiefere Freude oder immer mehr Freude in uns auslöst und bereitet. Amen.